Herr, wir lieben den Jubel, die Feier, wir lieben aber auch die Stille, weil in der Stille hören wir deine Stimme. Dein Geist ist ein sanfter Hauch, ein sanftes Flüstern. Die Lautstärke des Alltags und auch unser Beschäftigtsein kann so leicht deine Stimme zum Schweigen bringen. Und ich spüre, dass der Herr zu jemandem spricht heute durch, wir nennen das in der Bibel Prophetie, durch ein Wort von Gott, ich sage auch manchmal eine SMS vom Himmel. Du bist hierher gekommen mit der großen Frage, warum? Warum sind mir so viele Dinge passiert? Nicht nur in den letzten Wochen und Monaten, sondern auch in den letzten Jahren. Und du hast gezweifelt. Warum? Was nützt es eigentlich, Jesus zu folgen, wenn so viel Unglück, Krankheit, Verlust, besonders Verlust? Ich spüre, dass ich zu jemandem sprechen soll. Du hast Verlust erlebt in den letzten Jahren. Und das hat sich jetzt gehäuft. Und du fragst, warum? Und ich spüre, dass der Herr heute zu dir spricht aus Römer 8, dass denen, die Gott lieben, werden alle Dinge, alle Dinge zum Besten dienen. Herr, ich bete gerade jetzt für meine Freundinnen und Freunde, die durch Verlust und Schmerz gehen und diese Frage heute mitgebracht haben. Herr, ich danke dir, dass du an uns denkst. Aber ich danke dir, dass du nicht nur an uns denkst, sondern dass du die Kraft hast, selbst Fluch in Segen zu verwandeln, selbst Verlust in große Gebetserhörung zu verwandeln. Ich danke dir, Herr, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, Herr, und dass nach jedem Verlust kommt auch dein Segen in Jesu mächtigen Namen. Amen. Lass uns Jesus noch mal einen Applaus geben. Er ist der Herr. Er gibt uns volle Genüge. Amen. Wir haben Psalm 84. Ich weiß gar nicht, jemand hatte mir eben ganz stolz am Eingang schon gesagt, ich habe Psalm 84 schon auswendig gelernt. Amen, das ist großartig. Das wäre toll, wenn diese Predigtreihe dazu dient, dass du Psalm 84 auswendig lernst oder einen Hunger dafür bekommst. Macht aber nichts, wenn du es heute noch nicht ganz kannst. Wir haben heute den dritten Teil. Wir werden heute uns mit Vers 4 beschäftigen. Und den Kontext zu setzen, fange ich an ab Vers 1, dem Chorleiter auf der Gittit von den Söhnen Korachs. Wo ist Bruder Mobin? Das hat mich besonders gesegnet, das habe ich noch nie gehört. Das ist toll, wenn auch der Pastor mal was noch nie gehört hat. Die Söhne Korachs waren die Söhne von jemandem, der die Wege Gottes durchkreuzt hat. Und egal, wer dein Vater ist, egal, was deine Familie ist, Gott schreibt Geschichte mit dir. Amen. Gott schreibt auf geraden Linien. Von den Söhnen Korachs ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen nicht von irgendjemand, sondern vom Herrn der Herrscher. Amen. Es sehnt sich, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib jubeln dem lebendigen Gott entgegen. Jetzt kommt unser Predigtvers. Auch der Vogel hat ein Haus gebaut und die Schwalbe ein Nest für sich, in das sie ihre Jungen hineingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Glücklich sind die, in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich preisen. Glücklich der Mann, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen sind gebahnte Wege. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Amen, das ist Gottes Wort. Lass uns noch mal kurz beten. Herr, ich danke dir, Herr, für grenzenlose Freude, Herr. Danke, dass da Freude ist in deiner Gegenwart, Herr. Freude im Haus des Herrn, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns hineinführst in diese Freude und dass du uns auch fähig machst, die kommende Generation in diese Freude hineinzuführen. In Jesu Namen. Amen. Preist dem Herrn. So, Psalm 84 ist ein Psalm der Freude. Es geht schon los. Lieblich sind deine Wohnungen. Ja, also wenn meine Frau und ich verreist sind in fernen Ländern, wir sagen immer, wenn wir nach Hause kommen, es ist nirgendwo so schön wie zu Hause, nicht wahr? Also deswegen, wir machen auch am liebsten Urlaub in Balkonien. Nicht, weil mein Haus so toll ist. Ich habe ein altes Haus gekauft. Ne? Kaufe nie ein altes Haus. Ich habe viele, viele Risse, viel Arbeit. Nein, weil dort wohnen geliebte Menschen. Ja? Du kommst nach Hause, meine Frau ist da, da wird viel gelacht, da ist Freude. Aber hier ist David, der hat auch ein tolles Haus. Der hatte die super Kaffeemaschine, alles renoviert, ne? Dreifach, vierfach Fenster verglast. Ne? Das war super Luxus. Aber er sagte, ich komm am liebsten ins Haus des Herrn, weil da wohnt der Herr der Herrscher. Amen. Da wohnt der allmächtige Gott. Da ist die Kraft Gottes da. Ja, und da ist Freude. Da heißt es hier, mein Herz und mein Leib jubeln dem lebendigen Gott entgegen. Amen. Denn wenn wir ins Haus Gottes kommen, da ist keine tote Tradition. Da ist nicht tote Zeremonien, da ist kein Zwang, da ist keine Scharia, da ist der lebendige Gott, der unsere Gebete erhört. Amen. Letzte Woche schrieb mir Pastor Asien. Pastor Asien ist vor 6 Monaten 10 Meter vom Dach gefallen. Der stundenlang lag er im Koma, niemand hat ihn gefunden. Und jetzt hat er mir geschrieben, danke Pastor Mario, danke ICB für eure Gebete. Mir geht es immer besser und ich habe schon gepredigt in der Gemeinde. Amen. Das ist großartig. Gott tut große Wunder. Dann hat mir Bruder Min Pil, der hat vor einigen Monaten eine neue Niere bekommen. Krass, ne? Erste Anläufe waren etwas schwierig. Ihr habt gebetet, es geht ihm besser. Er läuft schon mit Rollator. Amen. Gott tut große Wunder. Und das ist großartig. Auch für einen anderen Bruder habe ich gebetet, dessen Namen ich nicht nennen darf, der beinahe über den Jordan gegangen ist. Aber Gott hat ihn gerettet. Amen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. Preis dem Herrn. Oder wir haben jetzt bei Bruder Peter Heiderhoff, durfte ich noch sein, einen Tag bevor er heimgegangen ist. Und dann fing ich an, Psalmen zu zitieren. Auf einmal stößt mich hier was am Bein, weil Bruder Heiderhoff war schon in einer anderen Welt. Und dann fühlte ich, seine Hand hat mich geschlagen, unten am Knie. Ne? Habe mich sofort hingesetzt. Er wollte, dass ich ihm noch die Hand reiche. Ne? Und dann haben wir Psalm zitiert. Und zum Schluss habe ich mich verabschiedet und gesagt, Bruder Peter Heiderhoff, der war ja Physiker und der war Leiter des Rechenzentrums in Bonn und war Lehrbeauftragter in Bonn. Aber weißt du, wo ich ihn kennengelernt habe? Auf dem Münsterplatz, mit einem Riesenschild, Jesus lebt. Ne? Das hat er nicht gemacht, weil er irgendwie 3 Bier zu viel getrunken hat, sondern als Physiker hat er das gesagt. Und er war beständig auf der Straße. Da habe ich gesagt, Bruder Peter, ich möchte auch mal so ein Evangelist werden wie du. Da hat er gelächelt. Hat er noch einen Tag, bevor er heimgegangen ist, gelächelt. Und wir dürfen sagen, unser Gott ist nicht ein Gott der Toten, unser Gott ist ein Gott der Lebenden. Amen. Peter geht es sehr gut und ich glaube, der wird jetzt göttliche Physik studieren. Ne? Da gibt es bestimmt auch so einen Kurs da oben im Himmel über göttliche Physik. Und dann sagt Jesus dann, guck mal, wie ich dieses Universum durch mein Wort, ein Wort, ne? Zack. Und dann war das Universum da. Krass, ne? Das ist höhere Physik. Amen. Preis dem Herrn. Und dann steht es hier dauernd, Vers 5, glücklich, glücklich sind die in deinem Haus wohnen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz sind gebahnte Wege. Das ist der Kontext. Das heißt, da ist Glück, da ist grenzenlose Freude. Und David wollte jede Qualitätsminute im Haus des Herrn sein. Und jetzt kommt dieser merkwürdige Vers, über den wir heute nachdenken, Vers 4. Und da heißt es hier, auch der Vogel hat ein Haus gebaut. Ich habe euch extra mal so ein Vogelhaus von Obi mitgebracht. Ne? Und da gab es aber verschiedene Vogelhäuser. Da gab es so auch eins nur mit so einem Loch drin. Kennt ihr das? Das ist dann so besonders sicher. Da kommt dann kein Adler rein und frisst das Küken weg. Ne? Aber das ist ein Vogelhaus. Das ist aber nicht von Vögeln gebaut. Das ist von Menschen gebaut. Da komme ich gleich zu. Das heißt, David kam zum Ort seiner Herzensfreude und sogar, wo sein Leib gejauchzt hat, ich bin in der Gegenwart dessen, der meine Gebete erhört. Amen. Und dann schaut er, das war ja nicht das, der Tempel, das war ja immer noch die Stiftshütte, die er von Obed-Edom geholt hatte nach Jerusalem. Und da hatten Schwalben ihre Nester, vielleicht kennt ihr Schwalbennester, Hausbesitzer ärgern sich immer ein bisschen dran, ne? Aber er hat sich gefreut. Der hat so ein bisschen diese Vögel beneidet. Gesagt, krass, dem Vogel geht es besser als mir. Der darf in der Gegenwart des lebendigen Gottes wohnen. Das ist so ähnlich wie Afschar. Ich weiß gar nicht, ob Afschar gerade wieder unterwegs ist oder so. Auf jeden Fall, Afschar war mal hier, da hatten wir eine Konferenz mit Bill Wilson. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Hatten wir Abendgottesdienst und dann morgens wieder Gottesdienst. Und dann hat er zu mir gesagt, Pastor Mario, darf ich im Akku übernachten? Ne? Und dann hat er hier unten neben der Krypta hat er übernachtet und sagte, ich bin am schönsten Ort, ich bin im Hause des Herrn. Und da habe ich ihm diesen Vers geschickt. Schade, das Foto habe ich leider nicht gefunden. Und Bruder Afschar ist so für mich ein Phänomen. Und David beneidet diese Vögel, die wohnen im Haus des Herrn. Und so wie jemand, der die Natur liebt und beobachtet, wir können ja auch von der Natur lernen. Weil die Natur erzählt ja die Großtaten Gottes, steht in der Bibel. Und dann hat David etwas beobachtet, hat er gesagt, die Schwalben haben am Haus ein Nest für sich gebaut, in das sie ihre Jungen hineingelegt haben. Und da hat er etwas ganz Wichtiges entdeckt, dass es für die Mama Vogel und Mama Schwalbe ganz, ganz wichtig war, dass diese Gegenwart, die sie als Eltern erlebt haben, die Gegenwart Gottes, dass sie, wenn sie in der Präsenz Gottes waren, dass es ihnen gut ging, dass die Kraft Gottes über sie kam, das wollten sie, dass ihre nächste Generation das auch erlebt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Unser Auftrag, unsere Vision, dass wir die Wunder Gottes der nächsten Generation mitteilen. Einer dieser Sätze, den habe ich hier aus unserer Vision raus transportiert, vielen Dank Beamer-Team, der heißt, keine Barrieren, sondern Liebe, Wertschätzung und Bereicherung zwischen den Generationen. Wir erleben gerade jetzt, ich weiß, viele von euch schauen ja keine Tagesschau mehr, aber gerade jetzt gibt es so einen Rentenstreit, ja? Das ist so ein Generationenstreit. Und das erleben wir in jeder Gesellschaft, dass Trennung ist, nicht nur zwischen den Nationen, sondern auch Trennung zwischen den Generationen. Aber wo die heilende Gegenwart Gottes ist, da gibt es kein Gegeneinander von Generationen, sondern da gibt es ein Miteinander. Ja, da ist ich habe mal eine Vision gehabt, einen Traum von Kirche, Sacharja 8, Vers 4. Da heißt es, auf den Plätzen wird einmal der Messias zurückkommen und dann werden die Greise mit dem Stab in der Hand sitzen und da wird die Stimme des Jubels und des Lachens sein von vielen jungen Mädchen, die auf den Plätzen spielen. Das ist meine Vision von Gemeinde. Ja, viele, viele Kinder und viel, viel Gerufe und Gelach und Geschrei von Kindern. Wir hören es jetzt nicht, weil unsere Kinder sind im Externat und wir mit dem Stock in der Hand, nicht wahr? Toni, wir werden dann, wenn wir dann so richtig alt sind, jetzt sind wir noch jung, ne, Toni, aber wenn wir dann so richtig alt sind, dann werden wir da in der ersten Reihe sitzen mit dem Stock in der Hand und dann reparieren wir noch die Staubsauger, ne, im Akku und dann werden wir da sein für die nächste Generation. Denn wir als Ältere geben Weisheit wieder und die junge Generation bringt das Leben in die Gemeinde. Und dieses Prinzip, Vaterschaft, Elternschaft, das sehen wir wie einen roten Faden durch die ganze Bibel. Denn Jesus hat uns nicht gelehrt, unser Allmächtiger im Himmel. Er hat auch nicht gesagt, unser Allwissender im Himmel. Was hat er uns gelehrt? Unser Vater im Himmel. Das ist die höchste, die würdevollste Eigenschaft von Gott. Unser liebender Vater. Amen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Gott stellt sich vor allen Dingen als Vater vor. Und dieses Prinzip der Vaterschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Jesus hatte 12 Jünger. Jesus war geistlicher Vater für 12 Jünger. Elisa hatte einen Elia als geistlichen Vater. Timotheus hatte einen Paulus als geistlichen Vater. Und das ist total wichtig. Vorbilder und geistliche Väter sind entscheidend in dem Leben von Menschen. Ich lese gerade in meiner Bibellese 2. Chroniker. Ne? Also wenn du das jetzt als Vorbild nimmst, ich warne dich schon mal vor. Ne? Also ich habe ein bestimmtes Bibelleseprinzip. Ich lese jeden Morgen zwei Verse aus der Eisernen Ration. Ne? Das sind die Losung der Herrenhuter. Dann vor 2 Jahren war ich in Israel an der Klagemauer und dann war ich immer links abgebogen da in die kleine Gebetskammer von den orthodoxen Juden und habe gesehen, wie sie die ganze Zeit auswendig Psalmen zitiert haben. Seit 2 Jahren lerne ich Psalmen auswendig. Ja? Und ich kann jetzt mittlerweile 26 Psalmen auswendig und viel zitiere ich dann morgens und dann lese ich ein Kapitel aus dem Alten Testament und ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Ganz, ganz wichtig, ja, dass wir die Bibel kennen. David sagt, ich bin klüger als alle meine Lehrer, weil ich kenne dein Wort. Amen. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir für dieses Jahr 2026 eine Leidenschaft für Gottes Wort entfachen. Und in Chroniker, dann siehst du die ganzen Namensregister. Ne? Da wirst du irgendwann müde, nicht wahr? Und ich sage immer, bitte lese erst Neues Testament. Fang mit Neuen Testament an und dann lesen die Matthäus 1 und das ist dann der ganze Stammbaum von Jesus. Ne? Da sind sie dann auch enttäuscht, nicht wahr? Aber das sind Stammbäume in der Bibel, zeigen uns, Gott ist interessiert an deiner Geschichte. Er kann selbst mit dem schlimmsten Hintergrund kann er das Beste machen. So, und jetzt komme ich darauf, warum sind Geschlechtsregister oder Linien der Familie wichtig? Weil Gott glaubt an Vaterschaft. Er glaubt an Elternschaft. Da heißt es hier von einem König, der hieß Hiskia, 2. Chroniker 29, 2 und 3, und Hiskia tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das war gar nicht so einfach, im Alten Testament das zu tun, was recht war, mit all den Problemen. Warum konnte er das tun? Da steht nämlich, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Das heißt also, immer wieder lesen wir in der Bibel, die Könige, sie wandelten in den Wegen ihrer Väter. Ja? Das heißt, wir als Väter, wir haben die großen Schuhe an, wir ebnen die Wege für die kommende Generation. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Vorbilder sind, denn wir sind die Vorangeher. Mein Sohn war jetzt mit seiner Frau in Südafrika, hat er gesagt, Papa, da gibt es ganz viele Affen, ne? Und die beißen. Ne? Und dann mussten wir über so eine Hängebrücke und da war alles voller Affen. Ne? Aber ich habe mich informiert, ich habe einen Stock genommen und dann hatten die Affen auf einmal Angst vor mir. Ne? Und da waren 2 junge Mädchen und die haben dann eine Stunde gewartet, weil die kamen nicht über die Brücke, weil die hatten keinen Stock, aber ich hatte einen Stock. Und dann sind die hinter mir her und dann habe ich einen Weg gebahnt, nicht wahr? Und das ist das, was Väter machen. Ne? Väter, die ebnen den Weg, sodass unsere Kinder uns als Vorbilder haben und sie können ihren Weg gehen. Und es ist nicht einfach, heute den Weg zu gehen. Ich weiß das. Ich bin geboren in Brasilien. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Nie kennengelernt. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich weiß, wie ich manchmal im Keller versucht habe, mein Fahrrad zu reparieren, manchmal aus Wut und Verzweiflung zusammen geweint. Warum habe ich keinen Vater wie die anderen Klassenkameraden, die zeigen, dass sie ihren Sohn? Und als ich in die Gemeinde kam mit 17 Jahren und ich habe Jesus kennengelernt, zu mir, was es bedeutet, einen Vater zu haben. Und dann lernte ich Schorsch Renz kennen. Das war der Vater von der Frau, die ich ja von Anfang an verehrt habe. Ne? Also meine Frau ist nicht nur die hübscheste Frau und die beste Frau, sie hatte auch den besten Vater. Das war mein Schwiegervater. Ja? Und der hat sehr, sehr viel in mein Leben hineingelegt. Und das ist das, was Gott schenkt, wenn wir Verlust haben in unserem Leben. Wir erleben in der Gemeinde, dass Gott unseren Verlust ausfüllt mit seinem Reichtum. Amen. Und das ist so großartig. Ich liebe Gemeinde. Und in der Gemeinde sind wir ein Mix von vielen verschiedenen Eltern. Ja, da haben wir die Single-Eltern. Ja, mein Respekt geht zu den Single. Meine Mama war Single-Mama. Die hat mich aufgezogen und ich war nicht der Leichteste. Ne? Deswegen, also mein großer Respekt für alle Single-Väter und Single-Mamas. Gibt ihm doch mal einen Applaus, unseren Single-Mamas und Single-Väters auch im Internet. Und dann sind Eltern, die Adoptivkinder haben. Dann sind ganz besondere Eltern, die Großeltern. Hey, was wären wir ohne euch Großeltern? Ha? Und dann sind die geistlichen Eltern, die vielleicht oft unter Tränen gebetet haben, Herr, wir bekommen keine Kinder, aber die werden geistliche Eltern in der Gemeinde. Das ist so großartig. Gib doch mal auch unseren geistlichen Eltern, unseren Großeltern mal einen ganz großen Applaus. Das ist toll, das macht Gemeinde aus. Ja? Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Elternschaft und das ist nicht leicht. Als mein erstes Kind geboren wurde, bin ich zu meinem Schwiegervater, zu Schorsch Renz. Und ich hatte so viele Bücher gelesen. Ich weiß nicht, das kennt ihr heute gar nicht mehr. Eberhard Mühldan, das war damals der Papst der Kindererziehung. Ne? Oh, ich hatte schon richtig Kopfschmerzen, mein Kopf war voll. Und ich habe gedacht, ich werde es nie schaffen, ein Vater zu sein. Dann bin ich zu meinem Schwiegervater. Ich dachte, er wird mir auch noch einen Buchtipp geben. Schwiegervater, wie erzieht man Kinder? Dann hat er zu mir gesagt, ich weiß es nicht. Wir brauchen Jesus. Amen. Wir brauchen Jesus. Vaterschaft kommt von dem, der Vater ist von aller Vaterschaft. Das ist unser Vater im Himmel. Amen. Gib doch dem mal einen Applaus. Amen. Gott ist unser liebender Vater. So, und ich möchte, die Zeit ist fortgeschritten, heute zwei Messages loswerden. Erstmal möchte ich eine Ermutigung geben für alle unsere Eltern, oder die Eltern werden wollen. Punkt Nummer 1. Gott möchte uns ermutigen als Eltern, weil das ist hart. Elternschaft ist hart, ist sogar unmöglich, wie mein Schwiegervater sagte. Und der erste Punkt ist, was ich mir hier notiert habe, auch in euren Predigtnotizen, es braucht alle an Bord. Ich habe in ein Zitat gefunden im Internet, da heißt es hier, das ist ein afrikanisches Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja? Das ist nicht nur die Mama und Papa, sondern es braucht Mentoren, es braucht unsere ICB-Kids-Leiter, unsere ICB-Teens-Leiter, es braucht die Lehrer, es braucht die Schuldirektoren, braucht Mentoren, es braucht die Lehrer und die Kleingruppenleiter. Und dann habe ich drunter gesehen, unter dem Internetquote, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Dann stand dann drunter, kann mir jemand die Adresse von diesem Dorf geben? Ich würde gerne mein Kind da hinschicken. Ja, also das heißt, es ist wichtig, dass wir zusammen dass wir zusammen Verantwortung nehmen für unsere Kinder, dass wenn du auch meinem Kind begegnest, dass du es mal freundlich anlächelst und dass du auch mit den Kindern eine gute Zeit hast, sie aufzubauen, sie zu schützen vor allen Dingen. Lass Gemeinde ein Ort des Schutzes sein, wo unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen, um stark zu werden. Amen. Ich glaube, dieses Defizit hat da auch Jesus erkannt. Seine Jünger, die haben dann die Kinder weggejagt, haben gesagt, hier, du, ihr stört nur. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, Kinder stören nicht, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihrer gehört das Reich der Himmel. Amen. Der zweite Punkt ist, Elternschaft, ganz wichtig, es gibt keine perfekten Eltern. Ja, wir alle, wir sind uns unserer Schwächen bewusst. Ja? Und wir brauchen einfach Gottes Gnade in unserem Leben. Ja? Und wer noch keine Kinder hat, und ich kann mich erinnern an unsere Kinder, als sie klein waren in der Gemeinde. Ne? Meine Kinder waren irgendwie die lebendigsten und auch die lautesten, die am meisten Gottesdienst gestört haben. Ne? Und dann gab es dann immer die Anrufe von denen, also Pastor, wenn ich Kinder hätte, meine Kinder wären besser erzogen als deine, nicht wahr? Und so weiter. Und ich habe immer so innerlich, habe es nicht laut gesagt, aber heute sage ich mal laut, ne? Also heute verurteilst du vielleicht Kinder, die sich nicht benehmen oder laut sind. Oder wenn du im Restaurant sind, boah, meine Kinder wären aber was, wenn ich Kinder hätte. Aber mein Lieber, wenn du dann erstmal dahin kommst und selber Kinder hast, dann wirst du ganz, ganz klein mit Hut, nicht wahr? Und wir haben unsere Kinder sogar erzogen, Nein zu sagen. Das war immer so Nein-Partys. Ne? Meine Kinder, als sie klein waren, kamen immer in die Gemeinde und da gab es dann besondere Schwestern und die sagten, oh, wie süß, die Kinder vom Pastor. Und dann haben sie immer geküsst, meine Kinder. Ne? Und dann kamen meine Kinder nach Hause und sagten, oh, da ist wieder Schwester XY, die hat uns wieder... Und die sind so nass, die Küsse. Uah! Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Kinder, wir feiern heute Nein-Party. Ne? Und sagt mal ganz laut Nein. Und dann kommt, und dann habe ich so getan, ich wäre Schwester XY. Und jetzt sollten sie dann Nein spielen. Nein. Und ich lauter Nein. Und das haben die dann in der Gemeinde tatsächlich umgesetzt. Und dann hatte ich noch mehr Anrufe. Pastor, deine Kinder sind ungezogen. Ich will sie küssen und sie sagen Nein. Aber das ist einfach wahr. Wir sind fehlerhaft. Ne? Und wie oft haben wir als Eltern im Überschwang der Gefühle, im Überschwang des Stresses Dinge gesagt, wo wir hinterher gesagt haben, warum habe ich das gesagt? Ja, wo wir hinterher zu unseren Kindern gehen mussten und sagen, das tut mir leid. Oder wie oft haben wir unsere Kinder bestochen? Oh, ich habe meine Kinder bestochen, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Barbie-Puppen über den Theke gegangen sind und Matchbox-Auto, bis mein Sohn dann endlich mal alleine auf Toilette gegangen ist. Da gibt es sogar ein Foto, ne? Er auf Toilette, ohne Windeln und dann riesigen Autotransporter, vollgepackt mit Matchbox-Autos. Oder bis sie dann endlich schwimmen konnten, Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, ganze Barbie-Horden haben unsere Kinderzimmer bevölkert. Wir haben unsere Kinder bestochen. Aber das ist einfach, wir sind fehlerhaft, wir sind begrenzt und stimmt gar nicht. Und wir sprechen später nochmal. Aber Matthäus 1,23, Gott ist mit uns. Amen. Preis dem Herrn. Und das dritte ist, Gottes Gnade befreit uns von Scham und Schuld. 2. Korinther 12, 9 heißt es, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, denn sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Und das ist so, wir sind Gemeinde, wir sind Familie, wir brauchen keine Masken tragen, ja, sondern hier steht, Paulus sagt, wenn ich zu meinen Schwachheiten stehe, wenn ich sogar mich meiner Schwachheiten rühme, dann wohnt die Kraft Christi bei mir. So, das heißt, wir sind transparent. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen auch nicht in der Gemeinde so spielen, als ob wir perfekte Familie wären, sondern da ist ein Geheimnis darin, dass wir sagen, wir haben einen gnädigen Gott, der uns auch vergibt. In Philipper 4, Vers 19, mein Gott wird alles, wessen ihr bedürft, nach seinem Reichtum erfüllen. Sagen wir doch mal zusammen, Gott ist unser Versorger. Gott ist unser Versorger. Amen. Das heißt, also, wir dürfen schwach sein. Wir dürfen Fehler begehen, auch in der Kindererziehung. Wie oft habe ich auch meine Kinder gebeten, mir zu vergeben, weil ich Dinge völlig daneben gehauen habe. Und das in der Gnade Gottes zu leben, Psalm 103, Vers 12, so weit der Osten ist vom Westen, hat er uns von uns entfernt, unsere Übertretung, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die Gnade Gottes ist besser als Selbstverdammnis oder in Schuld und Scham zu leben. Wir dürfen zu unseren Fehlern stehen, wir dürfen aus unseren Fehlern lernen und wir dürfen weiter nach vorne gehen. So, das sind erstmal die drei Punkte, die ich habe, dass wir die Gnade des Herrn brauchen, dass es besser ist, in der Gnade des Herrn zu leben, als in Schuld und Verdammnis. Und den ersten Punkt habe ich jetzt vergessen, dass wir alle an Bord brauchen in der Gemeinde. Nun zum Schluss möchte ich noch vier grundlegende Wahrheiten für Eltern mit uns teilen. Mein erster Punkt ist, Kinder gehören dem Herrn. Kinder gehören nicht uns. Im Psalm 127, Vers 3 heißt es, siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Das heißt, Kinder sind uns nur geliehen für eine gewisse Zeit. Sie gehören nicht uns. Sie sind nicht dafür da, dass wir sie benutzen, damit sie das tun, was wir vielleicht niemals verwirklicht haben. Sie sind nicht dafür da, dass sie Klone werden von uns, dass wir sie hineinpressen in eine Form, sondern wir sind keine Eigentümer, wir sind Botschafter. Psalm 78, Verse 4, 6 und 7. Das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen den kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Auf dass es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen. Dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. Das heißt, hier ist das Geheimnis der Multiplikation. Wir kennen das von Paulus und Timotheus in 2. Timotheus 2, 2. Das ist ja dieses Multiplikationsprinzip in der Breite. Ich habe dir die Dinge anvertraut, die du auch anderen anvertrauen sollst, die fähig sind, auch anderen das weiterzuleiten. Das heißt, Paulus dachte immer in Generationen, in der Breite. Mentoring, das ist ein Leiter, der dauernd darüber nachdenkt, sich zu multiplizieren. Aber hier denkt Gott in ganzen Generationen. Eine Gemeinde soll alles dafür tun, dass unsere Kinder fähig werden, auch ihren Kindern das weiterzugeben. Das heißt, unsere Kinder gehören Gott. Und gerade auch in den schwierigen Situationen. Ich kann mich erinnern, als meine Tochter mal für lange Zeit im Krankenhaus war und es wurde nicht besser, es war wirklich lebensbedrohlich. Und sie kam dann aus dem Krankenhaus raus, dann musste sie nächsten Tag wieder rein. Und es war eine Sorge, bis ich zu Gott kam und habe gesagt, Gott, weil ich bin ein großer Mensch, der Kontrolle glaubt. Ja? Also meine Leiter aus dem Vorstand, Christine hat zu mir auch letztens gesagt, Mario, du bist ein Kontrollfreak. Ne? Und so lebe ich auch. Ich versuche, alles immer unter Kontrolle zu haben. Aber viele Dinge, gerade in der Elternerziehung, haben wir nicht unter Kontrolle. Und wir dürfen uns immer wieder vor Gott verneigen und sagen, Gott, meine Kinder gehören dir. Amen. Und dann hat Gott auch meine Kinder geheilt Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder erkennen. Unsere Kinder sind nur eine Leihgabe und sie gehören uns nicht, sondern irgendwann müssen wir sie auch wieder Gott zurückgeben, wenn sie aufgewachsen sind. Das zweite, Kinder brauchen Vision. Im Sprüche 22, Vers 6 heißt es, erziehe, oder andere Übersetzungen sagen auch, trainiere den Knaben seinen Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Das heißt, wir trainieren Kinder nicht für unsere Wege, nicht damit sie unsere Vision erfüllen, sondern wir sind, und das ist das Schwierige bei Elternschaft, auf der einen Seite sind wir Gott verpflichtet, unsere Kinder zu trainieren, gehorsam zu lernen, auf der anderen Seite sie zu inspirieren, damit sie Gottes Stimme selber hören und damit sie selber auf den Wegen gehen, die Gott für sie vorhat. Das war so bei Jesus, als er Teenager war. Da war er 3 Tage weg und die Eltern wussten nicht, wo er war. Krass! Stell es mal vor, Jesus 12, 13, wenn dein 12, 13-jähriger Junge weg wäre und du wüsstest es nicht, das ist schon eine harte Nummer, die Jesus seinen Eltern zugemutet hat. Ja? Er war spirituell so weit, dass er wusste, ich gehöre ins Haus des Herrn. Und dann haben die Eltern ihn gefunden und dann haben sie gesagt, was hast du uns angetan? Und dann war er ihnen gehorsam. Wow, was für eine Stelle. Das heißt, Kinder haben verschiedene Dimensionen des Wachstums. Deswegen liebe ich auch so sehr Roll Ranger und Bruder Winston. Wir haben wahrscheinlich bald auch Roll Ranger bei uns in der Gemeinde. Jesus nahm zu an Alter, an Weisheit, Gefallen bei Gott und bei Menschen. Das heißt, Kinder haben verschiedene Dimensionen und Kinder haben auch verschiedene Phasen. Ich habe hier mal die 4 Wachstumsphasen von Andy Stanley mal kopiert. Da gibt es die Phase 0 bis 5, Gehorsam lernen, auch wenn unsere Kinder es nicht verstehen. Dann ab 5 bis 12 Jahre, das Warum hinter dem Was verstehen. Ja. Bei einem Kind von 0 bis 5 kannst du nicht erziehen mit, du musst erst das Warum hinter dem Was verstehen. Ne? Nimmst Kind, kleine Hand von deinem 4-jährigen Kind, komm, ich zeig dir mal, warum du nicht auf eine Herdplatte fassen sollst. Ne? Nicht wahr? Das geht nicht. Unglaublich. Oder mein Sohn, was mein Sohn super gern gemacht hat, gerannt. Der ist nicht irgendwo hingegangen, der ist gerannt. Und am liebsten ist er über die rote Ampel gerannt. Ja? Und einmal wir waren in der ersten Etage, haben wir gewohnt, in so einem alten Haus. Und da ist er ein Bobbycart. Und er wollte unbedingt mit dem Bobbycart die ganzen Stufen runterfahren. Nicht wahr? Das wäre tödlich geändert. Ich habe es ihm verboten. Er war total sauer auf mich. Nicht wahr? Warum darf ich nicht über die rote Ampel laufen? Aber letztendlich, er war zwar sauer auf mich, aber wusste, Papa hat mich lieb. Ganz wichtig. Wir lernen Kindern Gehorsam nicht, indem wir ihren Willen brechen, indem wir ihre Persönlichkeit zerstören, sondern in dieser Phase lernen Kinder, ich bin Papa gehorsam, ich verstehe das zwar nicht, aber ich weiß, dass Gott mich liebt. Das ist der wichtigste Punkt, den Jesus brauchte, als er im Garten Gethsemane war. Mein Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich verstehe das im Moment nicht, aber wir bringen Kindern Gehorsam bei, nicht indem wir ihren Willen brechen, sondern indem wir Vertrauen in ihr Herz legen. Gott meint es gut mit dir. Dann 12 bis 18, Aktion fordert jedes Mal eine Konsequenz. Und dann ab 18 ist es vorbei. Dann ist die Erziehung vorbei. Ne? Wir sagen, bis 18 sprechen wir mit unseren Kindern über Gott. Ab 18 oder vielleicht auch schon ab 12, da sprechen wir mit Gott über unsere Kinder. Ja? Dann ist die Erziehung vorbei. Du hast nur sehr, sehr wenig Zeit, deinen Kindern von der Größe Gottes zu erzählen. 4 praktische Gewohnheiten. Einfach Gewohnheiten, die wir in unser Leben, in unsere Beziehung zu unseren Kindern einüben. Qualitätszeit, intentionell. Bedenke immer daran, Das sagte damals eine ältere Schwester zu mir, als meine Kinder geboren wurden: Du hast nur ganz, ganz wenig Zeit. Einmal drehst du dich um und die Kinder sind aus dem Haus. Und so war es auch. Das heißt, jeden Tag, wir planen Qualitätszeit. Wir berühren unsere Kinder, wir umarmen sie. Das machen wir bis heute, bis unsere Kinder heute erwachsen sind. Wir umarmen sie. Kommunikation, tiefe Gespräche, Traditionen, Urlaube zusammen, dann später Weihnachten und so weiter, Feiertage. Und eine Tradition, immer, jeden Tag, wenn unsere Kinder aus dem Haus, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Da sind wir Deutschen irgendwie ganz komisch, ne? Wir sagen ja nur, ich liebe dich, wenn wir das fühlen, ne? Sonst ist es geheuchelt. Ne? Hey, das ist aber, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Ja? Und auch wenn wir uns manchmal gestresst haben und auch wenn wir voller Zorn waren, dann sagen wir trotzdem, ich liebe dich. Das ist ganz wichtig, dass unsere Kinder das hören. Und der letzte Punkt ist, unsere Kinder müssen wissen, dass wir für sie kämpfen. Nehemia sprach das beim Aufbau der Stadt. Nehemia 4, Vers 8. Habt keine Angst vor ihnen. Vertraut auf den Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder, kämpft für eure Söhne, kämpft für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Und das würde ich gerne so durch den Heiligen Geist gern in unsere Herzen heute sprechen als Gemeinde. Dass wir kämpfen für die nächste Generation. Es ist wichtig, dass unsere Kinder das wissen. Denn unsere Kinder werden erwachsen und auch schon im Teenageralter werden sie sagen, Papa, Kirche ist blöd oder dein Gott ist blöd. Dann nehmen wir das nicht persönlich. Dann fühlen wir uns nicht abgelehnt. Sondern es ist wichtig, auch wenn unsere Kinder andere Vorstellungen haben vom Glauben, oder von Kirche, dann sind wir nicht persönlich beleidigt, sondern wir wissen, unsere Kinder, sie stehen in einem geistlichen Kampf. Wir lesen davon in Epheser 6, Vers 10. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächten in der Himmelswelt. Und wir wissen, welche großen Identitätsentscheidungen unsere Kinder heutzutage, die wir vor manchen Generationen gar nicht uns vorstellen konnten. Bin ich eine Frau? Bin ich ein Mann? Heirate ich einen Mann? Heirate ich eine Frau? All diese Identitätsfragen sind unglaublich schwierige Entscheidungen, die unsere Kinder heutzutage zu treffen haben. Und auch wenn unsere Kinder sich anders entscheiden, für eine Zeit lang, sie müssen trotzdem wissen, ich liebe dich und ich kämpfe für dich. Und das würde ich gerne, dass wir uns heute dafür entscheiden, dass wir kämpfen für die kommende Generation, dass wir intentionell als Gemeinde ein Haus bauen für unsere Kinder, dass Kinder wissen, hey, wenn ich ins Haus des Herrn komme, das macht sogar Spaß. Das ist Freude, weil Gott ist ein lebendiger Gott. Gott liebt mich. Obwohl ich manchmal nicht auf seinen Wegen gehe, obwohl ich untreu bin, ist er treu. Amen. Das ist diese Trotzdem-Liebe. Die kann die Welt nicht bieten. Die Welt liebt dich nur, wenn du funktionierst. Gott liebt uns, sogar als wir noch Sünder waren. Amen. Lass uns das zusammen vielleicht aufstehen. Das Lobpreisteam kommt nach vorne. Und ich würde euch gerne einladen, dass wir unsere Augen schließen und dass wir heute so eine Entscheidung treffen als Familie Gottes. Dass wir sagen, wir wollen heute einen Schritt weitergehen in unserer Reife als Gemeinde. Wir kommen nicht zum Gottesdienst, damit es uns gut geht, damit wir die Wunder Gottes erleben. Und das tun wir ja, das ist ja großartig. So, heute wollen wir einen Schritt weiter gehen und wir wollen uns entscheiden, Gott, mach mich zu einem geistlichen Mutter, zu einem geistlichen Vater. Ich will nicht mehr nur für mich leben, sondern ich will für andere leben und vor allen Dingen für die nächste Generation. Und das mag vielleicht sein für die leibliche Dimension. Du bist vielleicht gerade dabei, soll ich wirklich noch ein Kind in diese Welt setzen? Es ist alles so furchtbar. Ukraine und so viele Kriege. Und bringt es überhaupt was, noch ein Kind in die Welt zu setzen? Ich sage dir, wir brauchen so viele Kinder, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, und dann wird unsere Welt besser werden. Amen. Deswegen möchte ich dich auch segnen, wenn du darüber nachdenkst und betest, soll ich noch ein Kind in die Welt setzen? Möge der Herr dein Herz heute erfüllen mit Freude, mit einer Vision. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, ich bin schon im gewissen Alter, ich kriege keine Kinder mehr oder ich kann keine Kinder bekommen. Das hält dich aber nicht davon ab, ein geistlicher Mutter, ein geistlicher Vater zu sein und diesen Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat, für die nächste Generation ein Zuhause zu bauen. Halleluja. Herr Jesus Christus, und so wollen wir beten, Herr, so wie David. Wir wollen lernen von der Natur. Der Vogel hat ein Haus gebaut und die Schwalbe hat ein Nest für sich, in das sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Herr, wir wollen heute als ICB, wir wollen heute einen Bund mit dir schneiden, Herr. Wir wollen sagen, Herr, wir wollen lernen vom Vogel und von der Schwalbe. So wie die Schwalbe sagt, ich will, dass meine Kinder die Gegenwart Gottes erfahren, so wollen wir heute auch sagen, ich öffne mein Herz. Ich möchte nicht mehr für mich selber leben, sondern ich möchte leben für die nächste Generation. Dass die nächste Generation fähig wird, auch deine großen Taten weiter zu verkünden. Halleluja. Vater, so bete ich gerade jetzt für die, die ähnlich wie ich nicht wissen, was Vaterschaft ist, Mutterschaft ist. Vielleicht hast du sogar einen Vater gehabt und er war nicht wirklich für dich da. Oder du bist einfach mit deinen Eltern nicht versöhnt, im tiefen Konflikt, in tiefer Bitterkeit. Herr, ich bete gerade jetzt für dein heiliges Blut. Ich bete für Versöhnung. Ich bete für Vergebung. Ich danke dir, Herr, dass du in uns schon das fünfte Gebot erfüllt hast. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst. Ich segne dich mit dem Segen des Herrn. Amen. Mögen heute Generationslinien, die verflucht waren, befreit werden, und möge der Segen des Vaters und der Mutter auf dich kommen, gerade jetzt in Jesu Namen. Mögest du mit Dankbarkeit an deine Eltern denken. Möge Gottes Heilung und Gottes Kraft jetzt gerade durch dich fließen, auf dass auch du ein Mutter und Vater wirst, in Jesu Namen. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe heute das erste Mal das gespürt, dass Gott nicht dieser Polizist ist, der immer darauf achtet und wartet, dass ich einen Fehler mache, um mich zu bestrafen, sondern du hast heute das erste Mal verstanden, Gott ist mein liebender Vater. Er liebt mich so sehr, dass er Jesus Christus für mich gegeben hat. Ich möchte heute, so wie David, dieses Glück erleben. Glücklich sind die, in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich preisen. Und wenn du Jesus Christus in dein Herz einladen möchtest, dann öffne gerade jetzt deine Hände und dann möchte ich dich einladen, Jesus Christus als Herrn und als Erlöser aufzunehmen in dein Leben. Öffne gerade jetzt deine Hand. Und alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, wir beten zusammen das Gebet eines Kindes. Und wir sagen laut, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Und zusammen sagen wir Amen.